Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Diesmal sprechen wir über den Renminbi, über das Geld in China. Warum gibt es dort so viele rote Umschläge? Wie kann man mit Geldscheinen seine Reise planen? Und warum macht Geld Kinder stark? Die Antworten erhältst du, wenn du jetzt weiterhörst. Gongxi Fa Cai, Hongbao Na Lai.
Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süß-Sauer der China-Podcast. Ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist
Steffen.
So, Steffen, du hast heute was auf Chinesisch gesagt. Kannst du uns mal erklären?
Wer richtig zugehört hat, weiß auch schon, worum es heute geht. Es geht ums Geld. Und ich habe gerade gesagt, wünsche dir viel Reichtum, bring den roten Umschlag. Das scheint wohl so eine lustige Antwort zu sein, wenn man Glückwünsche ausspricht, weil es geht um das liebe Geld heute in dieser Folge.
Ja, das liebe Geld, also Chinesen und Geld. Darüber kann man sehr viel Geschichte erzählen.
Und da wollen wir heute mal eintauchen und ich habe hier schon was in meiner Hand, nämlich ein paar Scheine und wir gucken heute mal an, was ist eigentlich das chinesische Geld, was kann man damit machen, gerade auch als Ausländer und was sieht man da drauf eigentlich? Das wollen wir heute mal alles erklären, der wilde Ritt durchs Geld und wie heißt eigentlich das Geld in China? Das heißt Renminbi, Volksgeld.
Genau.
Und das Wort hat zwei Bestandteile. Ren erkenne ich. Ren ist wie Mensch. Renmin, Menschen, Volk. Aber was ist denn Bi?
Also Renmin ist Volk. Bi ist eigentlich so wie Münze, aber kann man als Geld verstehen.
Okay. Und die Einheit des Renminbi heißt Yuan, korrekt?
Ja, also wir Nordchinesen sagen eher Kuai. Würde ich sagen.
Aha, da haben wir wieder etwas entdeckt, was in China unterschiedlich ist. Es gibt wieder für einen Begriff sehr viele unterschiedliche Worte.
Yuan ist ein bisschen mehr schriftlich, würde ich sagen, und Kuai ist eher so mehr umgangssprachlich.
Okay, das heißt, du sagst Yikuai, Ukuai, Shikuai.
Genau.
Perfekt. Damit wissen wir schon mal, worum es geht. In Deutschland heißt es Euro, hieß ja mal Mark. In China heißt das seit dem Zweiten Weltkrieg Renminbi. Davor gab es auch schon ein paar Währungen. Wir gucken aber heute nicht so sehr in die Geschichte, sondern wir wollen uns mal auch mit den Bräuchen beschäftigen. Aber erstmal geht es darum, wie viel ist eigentlich ein Euro in Kuai wert in Renminbi?
Also das schwankt natürlich, aber ich rechne in meinem Kopf immer 8 Yuan ist ein Euro, weil dann, wenn ich in meinem Kopf so umrechne, dann verdiene ich mehr Geld.
Sehr gut. Ich habe gelesen, dass in den letzten Jahren es immer zwischen 1 zu 7 bis 1 zu 8 geschwankt hat. Heute, Ende April, ist der Kurs bei 1 Euro zu 7,6 Renminbi.
Ah, okay. Also ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2015, in diesem Jahr bin ich nach Deutschland gekommen und in dem Jahr war chinesische Yuan, also Renminbi, ganz stark. Das war einmal sogar 1 zu 6,6, meine ich.
Wie muss der Kurs eigentlich sein, damit du möglichst reich in Renminbi bist?
Jetzt stehe ich irgendwo anders. Weißt du, damals, als ich noch in China war, habe ich mich immer gefreut, als Euro gesunken ist. Dann dachte ich, hey, ich kann mit chinesischer Währung mehr Euro wechseln. Aber jetzt lebe ich in Deutschland, dann freue ich mich immer, wenn Euro stark ist. Dann denke ich, oh, dann verdiene ich mehr chinesische Yuan.
Seit 1949 gibt es den Yuan, den Renminbi. Und der steckt im Portemonnaie von den Menschen, aber auch vor allen Dingen in roten Umschlägen. Das habt ihr sicherlich schon mal gesehen, wenn ihr irgendeinen Film oder eine Serie aus China gesehen habt oder Taiwan oder schon mal mit in China wart oder euch über Hochzeiten oder Geburtstage unterhalten hat. Der rote Umschlag, Yang. Warum ist denn der so wichtig für Chinesinnen und Chinesen?
wenn man zum Neujahr Geld bekommt als Geschenk. Das war eigentlich die Tradition, weil die Kinder, die sind nicht so stark. Die könnten von zum Beispiel Geister so attackiert werden oder so der Art. Weil wer die Geschichte von Neujahr kennt, da gibt's auch Monster und sowas. Deshalb die Kinder sind nicht sicher. Und deshalb die Eltern oder Großeltern geben Kinder Geld, so theoretisch, um die Kinder zu schützen.
Das heißt, je dicker der rote Umschlag ist, desto besser geschützt ist dann das Kind.
Ich würde nicht so denken wollen, ansonsten werde ich traurig, weil ich war dann nicht so gut geschützt.
Ist spannend, weil die bösen Geister gibt es ja auch in westlichen Festen an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel bei Halloween, da verkleidet man sich ja möglichst schrecklich, um die Geister zu vertreiben. Und man sammelt so viele Süßigkeiten wie möglich. Das heißt, hier im Westen könnte man sagen, machen die Süßigkeiten die Kinder stark vor den bösen Geistern.
Also in China macht man das mit Geld und mit rotem Umschlag, weil Rot ist auch ein Glücksfarbe in China. Und durch die Zeit ist die Tradition einfach so geworden, dass man das einfach als Geschenk benutzt. Das ist so ein roter Umschlag zum Neujahr. Und sonst gibt es noch andere Anlässe, wo man Geld als Geschenk bekommt oder schenkt. Zum Beispiel eine Beerdigung, zum Beispiel Hochzeit oder zum Beispiel, wenn jemand ein Kind bekommt.
Also quasi zu jeder Lebenssituation gibt es in China Geld geschenkt. Und wie viel schenkt man denn beispielsweise für eine Hochzeit?
Ja, du entscheidest einfach nach diesen Kriterien, wie wichtig die dir sind. Wenn die dir nicht wichtig sind, dann schenkst du einfach so viel wie die anderen. Deshalb so, gibt es vielleicht vor dieser Hochzeit eine interne WeChat-Gruppe, da stimmt man mal zusammen ab. Hey Leute, wie viel schenkt ihr denn? Es gibt so eine unaufgeschriebene Regel, so wie viel man zur Hochzeit schenkt. Aber dann orientierst du dich noch hoch, wenn du sehr close mit der Person bist. So ganz zufällig, ich habe bei mir eine Liste von meiner besten Freundin, wie viel die für 30, 50 Hochzeiten als Geschenk geschenkt hat, also in den letzten Jahren. Deshalb so, ich habe mal reingeschaut, höchstens hat sie zu einer Hochzeit 2000 Yuan geschenkt.
Oh, das ist aber auch schon viel Geld.
Ja, das wäre wie viel denn so 250 bis 300 Euro.
Ja.
Am wenigsten hat sie ein paar Mal 100 Yuan geschenkt. Das wäre dann weniger als 15 Euro.
Okay.
Da ist schon ein großer Unterschied. Ich denke schon, als die 100 Yuan geschenkt hat, das war wahrscheinlich so interne Abstimmung, alle haben 100 geschenkt. Und als die 2000 geschenkt hat, das war ihre beste Freundin Hochzeit. Und die Freundin hat mich auch gefragt, du, wie viel schenkst du mir denn, wenn ich heirate? Und da
Das hat sie
hat,
dich schon vorher gefragt.
genau. Und ich habe eine befriedigende Antwort gegeben und sie war zufrieden. Sie weiß dann, dass sie mir sehr wichtig ist.
Was hast du denn gesagt?
Ich habe gesagt, auf jeden Fall mehr als 3000.
Oh,
Ich glaube, mein Budget wäre vielleicht circa 500 Euro.
wow.
Ja.
Ah, okay.
Siehst du, ich bin ein großzügiger Freund.
Ja, ich glaube, das muss ich ab jetzt mehr ausnutzen für meine Geburtstage, ja. Tja, wir haben es jetzt auf Ton. Du kommst da nicht mehr raus. Ich frage mich gerade, wenn jemand stirbt und man dann Geld schenkt, wer kriegt denn das Geld? Die Witwe oder der Witwer oder die Kinder dann?
Wer das organisiert, weil ich denke, in diesem Anlass, zum Beispiel Hochzeit und Beerdigung, das ist eher gut gemeintes Geld, nämlich wer so eine große Feier oder so eine Veranstaltung macht, das kostet sehr viel. Deshalb so als Freunde oder sowas, ich würde dich gerne ein bisschen unterstützen. Ich kann mir vorstellen, das wäre der Grund.
Wenn ich mich richtig erinnere, verbrennt man doch aber auch Geld, oder? Um den Toten zu gedenken?
Das ist aber Geld für die Tote. Das ist Fake-Geld. Also,
Ah.
ja, zum Beispiel jetzt, man verbrennt auch Geld für die Tote. Man kann auch Häuser, Autos verbrennen für die Tote. Also für die gemacht. So zum Beispiel Papierhäuser, Papierauto.
Okay, und mit dem Verbrennen dieser Papiergegenstände geht es dann ins Jenseits über und hilft den Toten
Genau.
Im Leben nach dem Tod.
Da müssen die nicht frieren, da müssen die nicht verhungern.
Okay.
Das macht meine Mutter noch jährlich für ihre Vater, ihre Mutter. Ja. Zweimal pro Jahr, ich glaube. Zumindestens.
Wenn ich dir jetzt Baba Ba Quai schenke, also 8 Quai 88, würdest du dich dann besonders freuen?
Kommt darauf an. Ich freue mich.
Es ist dir zu wenig.
Ja, weil das 888 ist schon ein Glückszahl, aber wenn du zum Beispiel 4444 mir schenkst, das ist Unglückszahl, ich freue mich trotzdem, weil das mehr als 888 ist. Deshalb so, ich freue mich eher über die Menge.
Okay.
Wenn die Menge circa gleich ist, dann freue ich mich über die Glückszahl.
Okay. Aber wieso ist denn 444 mehr als 888?
Nee, 4x4. 4444.
Ah, 4x4. Es ist, Mathe ist nicht mein Ding. Aber 4 steht für, se hört sich so ein bisschen an wie tot, oder?
Genau.
Ja. Und ba hört sich an wie?
Fa, so wie du hast am Anfang gesagt, gongxi, fa cai. Fa cai ist dann reich.
Reichtum. Ah, genau. Deswegen, also wenn ihr Chinesinnen oder Chinesen eine Freude machen wollt, dann schenkt ihnen Geld mit 8. 8 Cent, 80 Cent, 8 Euro, 88.
Ja, rede nicht so, dass man alle so materialistisch sind, weil eigentlich, ne, als normale Freunde, wir freuen uns auch sehr, also wir freuen uns mehr über das Geschenk als das Geld. Also natürlich, wir freuen uns über teures Geschenk. Ich denke, das ist bei jedem so.
Das ist mir auch aufgefallen. Du und ich, wir hatten ja vor kurzem Geburtstag, also nicht am selben Tag, sondern an unterschiedlichen Tagen.
Und nicht in demselben Jahr.
Ja. Ja, ihr könnt ja da draußen mal raten, wer jünger von uns beiden ist anhand der Stimme und der Lebenseinstellung. Wir haben Geburtstag gehabt und haben auch über Geschenke gesprochen. Und da haben wir wieder gemerkt, dass wir unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben. Weil ich sage zum Beispiel, ich will kein Geschenk, ich will irgendwas Schönes machen an dem Tag und Zeit verbringen mit Freunden oder mit der Familie. Und du wiederum hast mir gespiegelt, dass es halt als Chinese eher darum geht, dass du in deiner DNA hast, ein teures Geschenk zu machen, weil man das in China so macht, dass man etwas Teures schenkt.
Ja, aber das geht auch um Gleichbehandlung, weißt du? Das ist so, wenn ich dir mehr schenke, dann zeige ich, dass du mir sehr wichtig bist. Und dann höflicherweise sollst du mir auch so ähnliche Wert schenken, um zu zeigen, dass ich dir auch wichtig bin. Nicht so wie, na, hier die kurze Geschichte, ich habe dir AirPods geschenkt und du hast mir Dekolleté-Maske geschenkt. Die sind nicht gleich wert.
Also da muss man dazu sagen, es war in einem Lockdown und ich musste ein Geschenk für Yang besorgen. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und habe dort...
Du hast dich vom Chibo-Regal inspirieren gelassen.
Ich habe mich vom Chibo-Regal im Supermarkt inspirieren lassen. Und da gab es ein Ganzkörper-Beauty-Set. Und das habe ich so noch nie gesehen. Und das war halt eine Gesichtsmaske, eine Handmaske, Fußmaske und eine Dekolleté-Maske. Und ich dachte mir, wie kann ich dir besser zeigen, dass ich mich um dich kümmere, wenn ich dir Beauty schenke? Und also ich hätte mich über das Geschenk sehr gefreut.
Weißt du, meine Erinnerung war so das Gefühl, als ich diese Geschenk bekommen habe. Erstens natürlich billig und zweitens kalt. Ich meine, ich glaube, ich war noch krank. Und dann diese Masken, die waren alle so kalt, als ich die getragen habe. Ich habe so gefroren.
Genau, aber da hast du halt mal gesehen, wie unser kultureller Unterschied ist. Ich wollte dir einfach einen schönen Moment bereiten und du wolltest mir mit deinem Geschenk, mit den AirPods, ausdrücken, dass ich dir viel wert bin.
Ja, also schreibt uns gerne, unsere liebe deutsche Zuhörer, Beauty-Set, also Dekolleté, Fuß-, Handmaske-Set, ist das ein schönes Geschenk?
Genau, also schreibt uns entweder auf Instagram china-podcast oder per E-Mail china-podcast@gmx.de. Ich glaube, ich mache mal im nächsten Monat eine Umfrage zu dieser Folge. AirPods oder Dekolleté-Maske. Und dann könnt ihr ja mal abstimmen auf Instagram, was ihr machen wollt.
Worauf würdet ihr euch mehr freuen?
Es geht ja um den schönen Moment, den man dadurch hat.
Ja, aber ich muss sagen, diese Dekolleté-Geschenk, das war schon ein sehr memorable Moment in meinem Leben. Ich werde das nicht vergessen.
Ja, und du vergisst diesen Moment nie, weil du ihn mir permanent vorhältst auch. So, kommen wir mal zurück zum lieben Geld und zu den Geburtstagsgeschenken. Wie war denn das bei dir früher? Wie viel Geld hast du denn als Kind oder Teenager im roten Umschlag zu deinem Geburtstag gehabt?
Ich habe zum Geburtstag eigentlich nie Geschenk bekommen oder nie Geld als Geschenk bekommen, weil wir zu Hause nicht Geburtstag feiern. Aber ich kann vielleicht mal sagen, zum Neujahr, da bekommt man immer was von zum Beispiel Großeltern. Das nennt man Jahrsweizchen. Und ich glaube, ich habe damals, so als ich noch Kind war, weil ich habe dieses Geld bis zu vielleicht 18 oder 20 bekommen. Und dass die Menge schwankt immer zwischen vielleicht 250 bis zu 500 Yuan. Das wäre so, sage ich mal, 30 Euro bis zu 60 Euro, 70 Euro. Und ich finde das ziemlich unfair, weil ich habe meinen Neffen gefragt, der ist 7 und der hat dieses Jahr mehr als 3000 bekommen.
Oha.
Das wäre 400 Euro.
Wow, das ist ganz schön viel Geld.
Inflation merkt man schon, ne?
Ja.
Aber ich finde das ziemlich unfair, weil ich muss mein Geld zum Neujahr verdienen. Dadurch, dass ich mich immer vor meine Verwandte hinknien muss.
Aha. Musst du was aufsagen auch?
Ja, ich sage, also ich Glückwunsch zum Neujahr. Und ich glaube, einmal war ich 11 oder war ich 12. Ich fand sowas ziemlich bescheuert und da habe ich gedacht, dieses Jahr möchte ich mich nicht mehr vor andere Leute hinknien. Deshalb so habe ich so getan, als ob ich weiter schlafen wollte. Und dann habe ich das bei meinen Großeltern nicht gemacht. Und mein Opa war sauer.
Oh oh, und dann gab es kein Geld?
Dann hat er gesagt, du, das ist Neujahr, weißt du? Du hast mir noch kein Neujahr Glückwunsch gemacht. Und dann muss ich mich natürlich sofort vor ihm hinknien und meinte, Opa, so herzlich Glückwunsch zum Neujahr. Geni bai nian. Und dann habe ich 100 Yuan bekommen.
Immerhin.
Ja, ich habe meine Leistung gemacht. Und mein Neffe heutzutage, solche Kinder, die machen gar nichts. Die stehen nur da und
Halten die Hand auf, oder wie?
Wahrscheinlich.
Ja, aber in Deutschland gibt's ja auch das Klischee, dass die Großeltern den Kindern immer irgendein Geschenk oder Geld geben oder Süßigkeiten, damit die wieder vorbeikommen. Was ich auch irgendwie traurig finde. Also ich habe eigentlich nie Geschenke oder Geld von meinen Großeltern gekriegt, wenn ich sie besuche. Es ist aber oft so, dass ich Geld kriege, damit ich wieder gehe. Das ist mein Geschäftsmodell. Gut, du lachst nicht, du denkst, das ist die Wahrheit. Dann machen wir einfach mal.
Klingt sehr plausibel.
Nein, so ist es natürlich nicht. Ich bin immer gern gesehen, habe ich zumindest das Gefühl. Wir hatten ihn lange nicht mehr in der Sendung. Kommen wir mal wieder zum Klischee-Killer. So, Young, nach all den Anekdoten, die wir gerade gehört haben, muss ich die alles entscheidende Frage stellen. Sind alle Chinesinnen und Chinesen geldgeil?
Alle? Nein. Ich? Nein. Also, ich würde sagen, natürlich nicht, aber wir sind auf jeden Fall materialistisch. Also, obwohl ich hier Nein sage, habe ich eine Geschichte, die Ja sagt. Also, aber ich finde, das ist eine sehr schöne oder lustige Anekdote. Bei meinem letzten Arbeitgeber, da gab es so eine Untersuchung vor dem Einstieg. Da wirst du so physisch untersucht, ob du für diesen Job tauglich bist. Und dann, ich war untauglich, weil ich Maulwurfaugen habe. Ich bin so stark kurzsichtig. Und dann, als ich bei der Untersuchung war, hat die Ärztin mir gesagt, so, wenn ich sie wäre, würde ich meine Hoffnung nicht so hochlegen, weil ich denke, das ist eher unwahrscheinlich, dass sie für diesen Job als tauglich bewertet werden. Und dann war ich ganz traurig, weil ich dachte, oh, ich habe schon Zusage bekommen und jetzt bin ich nicht tauglich. Dann habe ich meine beste Freundin erzählt, die in China lebt und die meinte, kann das sein, dass sie von dir Geld will?
Ah, ja.
Ich war, ah, wieso? Und sie meinte, wenn ich das höre, das ist eher so, sie wollte dir sagen, ich glaube, das ist so nicht so möglich, aber Tsching, gib mir ein bisschen Geld, dann
Ah.
können wir das eine Lösung finden.
Lass
Ja.
mal rüberwachsen, ja. Hier sehe ich auch einen kulturellen Unterschied, weil ich empfinde das als deutsche Ehrlichkeit, die sehr direkt ist. Und der andere Blickwinkel war, okay, hier verlangt jemand Schmiergeld, damit es dann wieder besser läuft.
Aber ich finde, das ist dann nicht so wirklich Klischee, ob Chinesen geldgeil sind, sondern eher dieser Unterschied zwischen Deutschland und Chinesen, nämlich in Deutschland Nein bedeutet Nein. In China, wenn man Nein hört, dann denkt man eher, was kann ich machen, um diese Nein zu Ja zu machen?
Ah, okay. Wie viel willst du?
Nicht unbedingt Geld, aber Nein heißt nicht 100%
Ah,
unmöglich.
okay,
Ja.
verstehe. Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass in China auch Kinder Geld geschenkt bekommen, während in Deutschland man eher Geschenke schenkt, also Gegenstände, wo die Eltern sagen, ja, kauf das mal, das Kind freut sich darüber. Deckt sich das mit deinen Wahrnehmungen?
Ich würde sagen, in Deutschland bekommen die Kinder eher Geschenk als Geschenk. In China bekommen die Kinder häufig Geld als Geschenk, aber da stehen noch mehr Gedanken drüber. Ich denke, das passt eher nicht zu Klischeekiller jetzt, aber wir können weiterreden. Also Klischeekiller, würde ich sagen, sind nicht alle Chinesen geldgeil.
Können wir so festhalten. Aber Geld hat eine wichtige Bedeutung.
Genau. Und jetzt weiter, so was ich gesagt habe, in China, wenn man Geld oder wenn die Kinder Geld als Geschenke bekommen, da versteckt häufig noch andere Gedanken drüber, nämlich zum Beispiel, als ich zur Uni gegangen bin, davor haben wir Besuch bekommen, wir haben zusammen gegessen und dann meine Tante und meine Onkel haben mir auch Geld gegeben. Weil, wenn man studiert, du gehst weg. Und dann wohnst du irgendwo anders und du bist nicht mehr versorgt von deinen Eltern. Dann, die wollen dir ein bisschen Geld geben, damit du dir was gönnen kannst. Das ist ein Gedanken. Zweitens ist so, wenn du das Geld bekommst, manchmal das Geld ist sogar nicht an dich, sondern an deine Eltern.
Und gibt man das dann seinen Eltern?
Kommt darauf an. Zum Beispiel, ich habe eine Geschichte gehört, eine Freundin von mir hat gesagt, sie bekommt immer Geld von ihrer Oma. Dann sagt sie immer, nein, ich möchte nicht, ich möchte kein Geld bekommen. Und dann hat irgendeine Tante oder ihre Oma hat ihr gesagt, nimm das Geld, das ist für deine Mutter. Weil in China beim Thema Erben, das ist, die Frauen werden benachteiligt. Also von der Tradition her. Deshalb
Ja,
wollte ihre Oma ihr immer Geld geben, damit ihre Mutter schon so durch diese Methode Geld von ihrer Oma bekommt. Weil wenn die Oma stirbt, vielleicht bekommt die Mutter nicht so viel von dem Erben. Weißt du, solche sehr komplizierte Gedanken.
Ja, okay. Lass uns mal auf die Geldscheine jetzt schauen und wir verraten euch, wie ihr mit den Geldscheinen eure nächste Reise nach China planen könnt. Ich nehme mal den ersten in die Hand. Das ist der Ein-Yuan-Schein. Und auf dem Ein-Yuan-Schein sieht man auf der einen Seite, wie auf allen Geldscheinen, Mao. Aber wenn man die Geldscheine umdreht, dann sieht man eine Landschaft oder eine Sehenswürdigkeit in China. Und auf dem Ein-Yuan-Schein, da seht ihr den West Lake in Hangzhou, den Xihu, eine wunderschöne Stadt, war ich auch mal, kann man wunderschön spazieren. Und als ich dort auf der Fähre gefahren bin, Richtung Insel, die im Xihu ist, habe ich gesehen, dass Leute immer Fotos gemacht haben mit einem Geldschein in der Hand und dann der Landschaft im Hintergrund. Das liegt daran, dass man auf dem einen Yuan-Schein die drei Steinpagoden sieht, die man auch im West Lake sieht. Also, Wenn ihr mal in Hangzhou seid, dann wäre das ein Fotomotiv mit euch, weil das wirklich ein schönes Ausflugsziel ist und auch auf dem 1-Yuan-Schein abgebildet. Ich blätter hier mal weiter und habe den 5-Yuan-Schein in der Hand. Und dann frage ich dich mal, kennst du den Taishan?
Ja, ich kenne Taishan. Natürlich, kennt jeder Chinese.
Ist einer der berühmtesten Berge in China, habe ich gelesen.
Ja, würde ich sagen, in China gibt es 5 wichtigste Berge. So Huashan waren wir auch da. Und Taishan ist sozusagen Top 1 von dieser Liste. Liegt in Shandong-Provinz.
Okay, also wenn ihr mal in der Shandong-Provinz seid, 5-Yuan-Schein nehmen und dann ein schönes Foto machen. Und ich blätter mal weiter und ich komme jetzt zum höchsten Schein, den es in China gibt. Dem 100-Yuan-Schein, den Yibaikuai.
Endlich ein Motiv, wo ich auch mal war.
Ja, was sieht man denn da drauf, auf dem 100-Yuan-Schein?
Da sieht man das, würde ich sagen, wichtigste chinesische politische Gebäude. Also das ist die große Halle des Volks, Renmin-Dahui-Tang.
Korrekt. Und da hat man auch schon wieder Renmin, wie beim Renminbi dabei, nämlich Volk. Das ist die Volkskongresshalle, darin tagt der Volkskongress, habt ihr sicherlich schon mal in den Medien gesehen, vor kurzem, als Xi wiedergewählt wurde, ist das, der Volkskongress ist quasi das Parlament in China. Und wenn man schon mal vor der großen Halle des Volkes steht, dann lohnt es sich natürlich auch mal auf den Platz zu gucken, weil dort ist auch das Mausoleum von Mao, sowie der Zugang zur verbotenen Stadt, also ein ganz wichtiger Platz in China und in Peking.
Ja, also es gibt natürlich noch andere Geldscheine und ich finde, die Motive sind immer so auch ziemlich politisch, nicht nur um diese 100-Yuan-Geldscheine, wo diese große Halle ist, sondern auch zum Beispiel Xihu oder Taishan oder Guilin. Na, die sind einfach die bekannteste chinesische Sehenswürdigkeit Chinas. Deshalb so, na, man hat diese Motive gewählt. Das heißt nicht, dass die schönste sind, aber die sind auf jeden Fall die bekannteste. Mhm. Genau, zudem gibt es auch so Xizang-Buddha-Lagung, weil China so ein Land mit vielen unterschiedlichen Nationen ist. Deshalb so ist auch wichtig, also politisch wichtig, dass ein Motiv mit Minderheitskultur dabei ist, ne? Und es gibt sonst noch Changjiang Sanxia, weil das eines der größten Wasserprojekte der Welt ist. Ne? Deshalb so sage ich, es geht nicht nur um Image, sondern es geht auch um Politik.
Und mit den Geldscheinen kann man dann auch gut seine Reise planen, weil da so eine Orientierung ist, was so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten oder Projekte und Bauten in China sind. Oder man hört einfach unseren Podcast, denn in unserer 4. Folge haben wir Reisetipps gegeben und dich mitgenommen nach Chengdu, Chongqing und Xi'an. Dahin ging nämlich unsere letzte Reise nach China. Und da erzählen wir so ein bisschen, was man in diesen 3 wunderschönen Städten alles erleben und sehen kann. Warum habe ich eigentlich so viel Geld in meiner Hand? Das liegt daran, als ich das erste Mal nach China gefahren bin, 2017, dachte ich mir, wow, China ist super digital. Ich will es endlich mal ausprobieren, nur mit meinem Handy zu zahlen. Damals gab es nämlich Apple Pay noch nicht. Und als ich mir dann WeChat eingerichtet habe und meine Kreditkarte dahinterlegen wollte, habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Weil ich habe kein Konto in China und kann deswegen nicht über WeChat bezahlen. Und da dämmerte es mir, dass ich in einem so digitalen Land als Tourist mit Geldscheinen bezahlen muss, genauso wie in Deutschland. Und in Deutschland erlebt man das ja immer so ein bisschen, dass man teilweise nirgendwo mit Karte bezahlen kann, heute immer noch. Und in China dachte ich mir, mache ich den großen Sprung, alles digital. Und dann musste ich tatsächlich mit Geld dorthin fahren, mit Geldscheinen. Auch bei unserer Reise 2019 war das so, dass du immer für mich bezahlen musstest, weil ich konnte immer noch nicht WeChat nutzen, weil ich kein chinesisches Konto habe. Was sehr ungewöhnlich ist, was man auch merkt, wenn man in China unterwegs ist, weil quasi alle Chinesinnen und Chinesen zahlen mit digitalem Geld, egal welches Alter sie haben. Und daran erkennt man, dass man Tourist ist. Man muss nämlich mit Geldscheinen bezahlen. Und bei der Recherche habe ich gefunden, dass es mal zwischen 1979 bis 1994 spezielles Geld gab für Ausländer, nämlich den Wai Hui Chuan. Und das ist die Übersetzung für Fremdengeld. Also es gab einmal den Renminbi und das Fremdengeld für Ausländer.
Genau, die waren mal parallel auf dem Markt.
Hast du da mal, du wurdest 1994 geboren, du hast wahrscheinlich keinen mehr in der Hand gehabt davon.
Ich finde, das war auch eher so ein privilegiertes Geld. Deshalb so aus so einer normalen Familie hat man eher nicht die Möglichkeit, dieses Geld zu haben.
Okay. Aber das fand ich ganz spannend, dass es früher mal extra ausländisches Geld gab oder Geld für Ausländerinnen und Ausländer. Genauso wie jetzt viele Touristinnen und Touristen erstmal wieder Bargeld holen müssen und sich so wieder unterscheiden von Chinesinnen und Chinesen, die einfach digital bezahlen.
Aber das geht oder das ging nicht um Geld, damit Ausländer auch was zum Kaufen hatten oder sowas, sondern das geht auch um Angebot. Weil in unserer letzten Folge haben wir doch gesprochen, zum Beispiel, es gab eine Zeit, wo das Angebot ziemlich limitiert war und deshalb so das Land wollte auch Fremdwährung verdienen, zum Beispiel Dollar und sowas. Und deshalb gab es sehr viele spezielle Läden, die für Ausländer errichtet waren. Das heißt Youyi Shangdian, also Freundschaftsladen. Deshalb so, das ist immer für Ausländer. Da gab es mehr Angebot als normale chinesische Läden. Deshalb so circa, wenn du ein Fernseher oder Fahrrad oder Nähmaschine kaufen wolltest, vielleicht gab es in normaler Shop oder Laden gar nicht das Angebot. Dafür konntest du immer in dem Laden für Ausländer sowas bekommen. In Freundschaftsladen. Und dafür musst du aber mit dieser Weihui-Chuan zahlen.
Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört mal in unsere letzte Folge rein, Folge 41. Da haben wir über die wahren Statussymbole von Yangs Familie gesprochen. Die Folge heißt Yang Günzig. Und was du gerade gesagt hast mit diesen Freundschaftsläden, sowas ähnliches gab es auch als ich Kind war in der DDR, nämlich Intershops. Und diese Intershops hatten andere Produkte als die Kaufhallen in Ostdeutschland, in der DDR. Und dort konnte man nur mit Westgeld bezahlen, mit Westmark. Und meine Mutter hat mir erzählt, als ich Baby war, hatte ich so wunde Haut. Und sie ist dann hat dann erst Ostmark in Westmark getauscht, ist dann in den Intershop gegangen und hat dort Nivea-Creme gekauft, weil es die in den Kaufhallen nicht gab in der DDR. Also ähnliches Prinzip, wie du gerade erzählt hast.
Siehst du, meine sozialistische Kamerad, da teilen wir ganz viele gemeinsame Geschichte.
Ja, du siehst, unsere Lebenswege in China und Deutschland gleichen sich manchmal und sind manchmal völlig unterschiedlich. Ist doch sehr spannend, das so mal mitzukriegen. Mit dem Geld für Ausländerinnen und Ausländer enden wir auch in der heutigen Episode. Wir haben euch mal mitgenommen zum Thema Geld in China. Ich muss es hier nochmal rascheln lassen. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung für unseren Podcast, da wo du ihn gerade hörst. Weitere Infos und Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.